dringend mit dem Auftrag Jesu. Ich habe das nur so verstanden, immer in der Anleitung, die ich bekam, dass diese Bedürfnisse hauptsächlich mit dem Missionsauftrag Jesu zu tun haben. Und als ich das sah, sah ich die Verlorenheit so vieler Menschen in Deutschland und zum Beispiel eine Last, die in meinem Herzen liegt, für Menschen, die in Deutschland verloren sind, und eine Aufgabe, die Gott mir persönlich zugetragen hat, gegeben hat, in Bezug auf diese Bedürfnisse, die die Schrift anspricht. Aber stellen wir uns mal vor, wir sind in einem Jugendleiterteam, also Team von 6, 7 Personen, die eine Jugendgruppe von 75 haben, und wir sind die verantwortlichen Leiter für dieses Team, und wir wollen eine Zielsetzung machen, das muss ich euch überlassen, die Ziele zu setzen in Bezug auf entweder oder beides, Evangelisation und Anleitung zur Multiplikation von den Jugendlichen. Auf jeden Fall denke ich, die Zielsetzung muss diese Bedürfnisse ins Auge behalten und ansprechen, dass diese Jugendlichen verloren sind in eurer Stadt oder eurer Gegend und Gott eure Jugendgruppe gebrauchen will, um neue zu gewinnen und sie anzuleiten in multiplikatorischer Art und Weise. Ausgehend davon, wie würde man zum Beispiel nicht, also schließen wir mal das aus, was persönlich gesagt wurde, was sind 4 bis 7 anhaltende Tätigkeiten von einer Jugendgruppe, die wir definieren könnten?
Schule.
So. Die Jugendgruppe geht nicht in die Schule. Die Jugendlichen gehen in die Schule. Wir sprechen hier hauptsächlich von den Aktivitäten der Gruppe, der Jugendgruppe.
Gemeinschaft.
Gut. Ich möchte noch einmal das hier anwenden, persönliche geistliche Entwicklung von jedem Jugendlichen und sagen, das einfach erweitern und sagen, das ganze geistliche Wesen der Jugendlichen in Bezug auf ihr geistliches, persönliches Wohlbefinden.
Evangelisation.
Ich würde sagen, Lehre ist bestimmt eine Tätigkeit von der Jugendgruppe, die zur persönlichen geistlichen Entwicklung geschehen kann, aber ist vielleicht eine Extrasparte für sich, denke ich. Jetzt verstehe ich, was du meintest vorhin unter Gebet. Vielleicht würde ich das doch auch extra dazu schreiben. Ich weiß es nicht genau. Damit das Gebet auch als Betonung nicht zu kurz kommt. Wir lassen es einfach mal da stehen. Vielleicht kombinieren wir das mit einem anderen zusammen. Ich würde sagen, Dienst. Und da würde ich mit einschließen, dass Unterteilung Gabenfindung, Schulung und so weiter bei den Gaben und Anleitungen. Ich würde einfach den ganzen großen Begriff Dienst mal hinstellen und sagen, das schließt ein auf die Identifikation der Gaben und auch die Anleitung der Geschwister, wie sie das auslegen. Ist das genug? Oder was haben wir übersehen? Müssten wir die Liste ein bisschen ausdehnen und dann ein bisschen zurückschrauben und kombinieren? Okay, vielleicht käme das auch hier unter Gemeinschaft. Freizeitgestaltung, so will ich das sehen. Aber ich halte das auch für sehr wichtig. Was haben wir übersehen? Mir fehlt was Wichtiges. Gemeindeintegration. Auf jeden Fall gehört es hierhin. Es muss gelehrt werden, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall gehört es, vielleicht könnten wir das Wort Gemeinschaft einfach unterteilen und sagen, einmal persönliche Freizeitgestaltung und Gemeinschaft mit anderen in der Gemeinde. Nicht nur Gemeinschaft unter sich. Ich persönlich würde auf jeden Fall, wenn ich in der Leitung wäre, würde sagen, das gehört absolut dazu, in der Besprechung der Gemeinschaft nicht nur, dass wir für uns sind und unter uns bleiben, sondern wir suchen Gemeinschaft mit den Geschwistern in der Gemeinde und tun etwas dazu beizutragen, dass wir die Gemeinschaft fördern von der Gemeinde.
Vielleicht, ich weiß nicht, das kann man vielleicht auch unterordnen, sowas wie Seelsorge, Begleitung oder sowas.
Also jetzt, es ist eigentlich das, was mir fehlt. Reproduktion, dass wir neue Jugendleiter anleiten, dass wir die Reproduktion erleben von all dem. Und vielleicht müsste man sich dann überlegen, wie man das zusammen kombiniert. Ich möchte nur anhand von diesen paar Minuten illustrieren, wie man das machen könnte in einem Kreis von Menschen, die eine Zielsetzung haben, die Zielsetzung definieren. Und dann könnte man einfach die weiteren Punkte durchnehmen mit der Gruppe in genau gleicher Form. Welche Meilensteine haben wir gehabt? Welche Probleme könnte es geben in der Zukunft? Was für Zielsetzungen machen wir kurzfristig, mittelfristig und langfristig für unsere Arbeit in den nächsten Monaten und Jahren? Und ich denke, dann beginnt man mit Hoffnung zu arbeiten. So viele Gruppen sind einfach lahm, weil sie nicht geleitet werden mit einer Vision, mit einer Schau für das, was Gott tun könnte. Und ich finde es tragisch, dass man sich nicht hingesetzt hat, definiert hat und präzisiert hat, wo wollen wir hin und wie wollen wir das erreichen und welche biblischen Ziele wollen wir auf jeden Fall verwirklichen in unserer Gruppe. Wer kennt es hier? Von welchen Gemeinden wird es praktiziert? Ich kenne viel zu wenige Gemeinden in den USA. Es hat geheißen, statistisch gesehen, vielleicht habt ihr das auch gehört, 80-85% aller Gemeinden in Amerika sind entweder stagniert oder am Aussterben. Das ist nicht sehr ermutigend. Dass man schon irgendwie einen Stagnationspunkt erreicht hat oder man ist schon am Abflachen. 80-85%. Was ist der Prozentsatz von dem, was wir hier kennen? Bitte? Kaum anders vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass so viele Gemeinden einfach in den regelmäßigen Veranstaltungen teilnehmen und niemand stellt die Frage, warum tun wir das? Und deswegen ist es äußerst wichtig, dass man immer wieder die Frage stellt, warum tun wir das und wo geht das dann hin, wenn wir so weitermachen? Übrigens, es gibt von Master Planning von Bob Beal, ich habe hier die Anschrift und auch einige Bücher, die er geschrieben hat, und sie sind erhältlich. Das kann ich ohne Problem da lassen. Wem kann ich das anvertrauen von der Klasse, dass es eventuell kopiert werden kann für die, die es wollen? Okay, ich habe noch andere Dinge, dann lasse ich mal da. Okay. Bob Beal, der Gründer von Master Planning, hat dieses Buch Mentoring geschrieben. Ich hörte das Wort Mentoring jetzt diese Tage hier in Deutschland. Wisst ihr alle, was das bedeutet? Wer kann eine gute deutsche Definition von Mentoring geben, für die, die es nicht kennen? Nicht alle haben nämlich Ja gesagt. So. Was ist Mentoring? Mach einen Versuch.
Eine schrittweise Anleitung, wobei der Anleitende sich nach und nach zurückzieht.
Okay. Schrittweise Anleitung, wobei der Anleitende sich nach und nach zurückzieht. Und das ist auch mit dem Ziel der Multiplikation. Manche Mentoring-Beziehungen dauern länger. Manche sind kürzer, manche sind für ein Semester oder zwei, manche sind für ein Jahr oder zwei. Und es kommt darauf an, was man für Ziele setzt in dieser Mentoring-Beziehung. Ich habe einen Pastor, der ist eigentlich in dem letzten Jahr seiner Ausbildung bei uns am Gates, und es ist verlangt, dass er einen Mentor hat in diesem Jahr. Und er hat mich gebeten, das zu tun. Und wir trafen uns regelmäßig. Die Probleme, die er gehabt hat im persönlichen Leben, in seiner Familie, in diesem Jahr, da würde ich von jetzt bis 10 sprechen drüber, wenn ich anfangen würde, darüber zu denken, was für Probleme auf ihn zukamen, auch von den angenommenen Kindern und so weiter. Und bin froh, ihm beistehen zu können. Wir haben manchmal nur miteinander geweint und gebetet. Und ich habe ihm versucht, immer wieder den großen Stellenwert des Gebetes zu zeigen. Und dann sprachen wir bei anderen Treffen über die weitere Zielsetzung in der Familie und dann über die Gemeinde. Und dann kam er mit Fragen. Manchmal hat er präzise Fragen gehabt. Wir haben immer wieder verschiedentlich gearbeitet, aber es war das Ziel, das ich hatte, ihn zu ermutigen und zu erquicken. Eines Tages kam er ganz durchhängend, also wirklich mit dem Kopf auf dem Boden, mit dem Kinn ganz unten, sagen wir. Und da habe ich gehört, Gott erweckte in seinem Herz einfach eine Last für einen anderen Stadtteil. Und dann sagte er, aber ich habe die feste Überzeugung, ich soll hier in dieser Gemeinde sein, und doch habe ich eine Last für diesen Stadtteil. Was soll ich da tun? Und da sagte ich, tja, ich denke beides. Aber nicht so, wie du das dir vielleicht vorstellst. Ich sagte, ich denke, es wäre gut, du beginnst mit ein oder zwei Personen in der Gemeinde über diesen anderen Stadtteil zu beten. Und für die nächsten 6 Monate betet ihr drüber. Und vielleicht öffnet der Herr die Tür, für diesen anderen Stadtteil was zu tun. Und vielleicht in 2 oder 3 Jahren ist die Gemeinde so weit, dass sie eine Aufgabe übernehmen kann. Auf keinen Fall, weil du es eben gesagt hast, sollst du die Gemeinde hier vernachlässigen. Auf der anderen Seite kann Gott die Vision in die Gemeinde bringen. Und dann trägt die Gemeinde eine Vision und auch die Last für diesen Stadtteil und nicht nur du allein. Das schien ihn sehr zu ermutigen. Und ich denke, er dachte, er müsste schnell nach Hause rennen und alles abändern in seinem Leben. Und war sehr confused. Durcheinander, innerlich. Und es war ihm einfach eine Ermutigung, jemanden zu haben, bei dem er sich aussprechen konnte, der auch dann Rückmeldung geben konnte. Ich finde, die Schau, die Sicht, die er hat, positiv für verlorene Menschen in diesem anderen Stadtteil. Leute von seiner Gemeinde haben noch keine Sicht für solche Leute von diesem Stadtteil. Aber es braucht Zeit. Und meistens eine längere Zeit, um eine Änderung zu machen. An diesem Punkt möchte ich sagen, ihr setzt Ziele. Meinetwegen definiert ihr manches und ihr setzt Ziele. Sei geduldig. Schreibe das groß, unterstreiche es mit rot, umrahme es mit gelb und grün auch ganz ringsherum, außenrum. Sei geduldig. Menschen sind nicht wie Stäbe übers Knie zu brechen, sondern sie sind Menschen, die Zeit brauchen, um sich umzupolen. Sie müssen angeleitet werden, Stück für Stück, wie das gesagt wurde. Auch wir müssen Zeit nehmen, mit ihnen ein Mentoring-Verfahren durchzumachen. Und das bedeutet Geduld. Und nicht vergessen, wie viel Geduld der Herr mit uns gehabt hat und hat. Als er auf uns gewartet hat und wartet noch, bis wir dies und das lernen, was ihm schon längst klar ist natürlich und uns erst jetzt nach und nach aufgeht, sodass wir sagen, aha, so hast du das gemeint. Und ein anderer, der nicht die Vorteile hat wie wir mit so viel Ausbildung und so vielen anderen Begegnungen, dieser Mensch hat natürlich überhaupt keine Möglichkeit, hineinzufinden in das, was wir eventuell in kurzer Zeit aus der Hand des Herrn genommen haben. Seite 10, römische Zahl 3, die Gesundheit und Effektivität eines Teams steht in direkter Beziehung zu der Qualität der Leiterschaft. Ich wünschte, ich könnte dieses Gebiet noch mehr Betonung verleihen, noch irgendwie größer machen. Auf Leitung kommt es an. Es ist äußerst wichtig, wie Leitung ist. Ich kann nicht überbetonen. Jetzt meine Frage, was ist Leiterschaft? Ich stelle da die Frage und möchte, dass wir kurz das besprechen. Was ist Leiterschaft? Wer ist ein Leiter oder wie sieht ein Leiter aus? Jemand, der Verantwortung trägt für andere Personen? Ja, aber es fehlt was.
Vielleicht jemand, der sozusagen den Überblick hat und dann mal wieder die Gruppe darauf ausrichtet und auch die Schritte, die dahingehend notwendig sind, dass man die Ziele, die man sich gesetzt hat oder selber auch Ziele, die er vorschlägt, erreicht.
Okay, diese Person hat eine Schau, eine Richtung und macht andere aufmerksam auf diese Richtung und ermuntert sie dahin zu kommen. Wenn ich das in meinen Worten zusammen. Ist das? Ja, okay. Was noch? Was ist Leiterschaft?
Er sorgt auch dafür, dass die Teammitglieder selber zu
er verhilft, dass andere zu mündigen Dienern am Reich Gottes werden. Gut. Ja. Vorbild, Funktion darf überhaupt nicht übersehen werden. Gut, begleitet und berät die einzelnen Glieder des Teams. Jawohl. Er muss ein Diener sein. Ein Leiter ist ein Diener. Chuck Swindoll hat Leiterschaft mit zwei Worten umschrieben, die mir sehr gut gefallen. Er sagt, Leiterschaft ist inspirierender Einfluss. Inspirierender Einfluss. Und ich habe ein kleines Buch von ihm, Leadership, und da steht diese Definition mit zwei Worten drin in diesem Buch und es hat mich ergriffen, es spricht mich positiv an. Ein Leiter ist jemand, der Leute beeinflusst und im positiven Sinn, im geistlichen Sinn inspirierend beeinflusst, erhebend beeinflusst, sodass diese Leute ermutigt werden, Dinge zu tun, die sie eventuell sonst nicht tun würden. Ein inspirierender Leiter, einer mit Einfluss auf Leuten. Nun, jetzt kommen wir zurück zu der Frage, die jetzt am Montag auch ein bisschen, an der wir gekaut haben am Montag. Und das ist die Frage von Vorbildfunktion und Einfluss haben, ohne dass ich egoistisch werde. Ist es falsch, dass ich mir im Klaren bin, ich bin ein Einfluss und will ein Einfluss sein auf andere Menschen? Ist das falsch? Den Kopf nein. Warum ist das nicht falsch?
Wenn du deinen Glauben etwas Einfluss hast, dann
okay, man hat Einfluss, okay.
Ich möchte meinen Einfluss positiv nutzen, damit der andere das Bild Christi umgestaltet wird.
Gut, mein Einfluss will ich positiv benutzen, damit andere in das Bild Christi umgestaltet werden.
Vielleicht aus den positiven Erfahrungen, die man selbst gemacht hat, mit Vorbildern, die man selbst hatte, dass man dann sagt, ja, sowas will ich auch für andere sein, wenn man eigenen Nutzen daraus gezogen hat.
Gut. Zweiter Korinther, Kapitel 5. Was sind wir an Christi Stadt?
Botschafter
an Christi Stadt. Das heißt, ich habe einen Auftrag, berufen vom Herrn, ja.
Also, du sagst am Montag halt nochmal, ich kann nicht Vorbild sein.
Jawohl.
Und dann muss ich mir auch unbedingt darüber im Klaren sein, dass ich ein Vorbild bin, dass ich einen Einfluss habe.
Ja.
Einmal, ja, dann damit ich auch fertig damit umgehe. Man kann mir auch dessen bewusst sein und dann manipulativ nutzen, aber das verfällt sich natürlich überhaupt nicht, wenn man aufpasst.
Ja.
Und,
okay, gut.
Ja, aber eine Frage, ist Einfluss das gleiche wie Macht haben? Weil das mit dem Einfluss kann ich verstehen, weil wir beeinflussen immer.
Ja.
Aber wie viel Macht wir haben, hat verschiedene Faktoren.
Ich weiß es nicht, ob ich das im Augenblick so leicht auseinander trennen kann, Einfluss und Macht haben. Eins ist mir klar, dass es möglich ist, Leute geben mir mehr Macht über ihr Leben, als ich haben will. Das ist mir schon vorgekommen. Und sie wollen Dinge von mir erfahren und Informationen von mir bekommen, nur danach leben weit mehr, als ich überhaupt haben will in ihrem Leben. Ich möchte sagen, du triffst die Entscheidung, nicht ich. Ah nein, du triffst es, Roger, du sagst, und diese Macht, das will ich gar nicht haben. Von solch einer Macht reden wir nicht, sondern von Einfluss auf Menschen zum Bild Jesu hin, wie vorhin gesagt. Aber hier glaube ich auch eine Hand. Ja, ich meine, das lasse ich mal stehen. Über die Worte wollen wir hier momentan nicht streiten, sondern über den Inhalt. Ja, hier hinten.
Ich denke, Einfluss wird auch gegeben von Gott. Also, man kann ihm deutlich Einfluss oder Macht geben, aber er gibt auch Einfluss. Und wenn er dazu, dass ein bisschen was er eigentlich geschenkt hat, was andere übergeht.
Okay, jetzt die Frage. Was steigert den positiven Einfluss in einem Leiter? Wir sprechen alle ja von Einfluss und wollen einen positiven Einfluss auf Leute haben. Was steigert den positiven Einfluss in einem geistlichen Leiter, sodass Leute sagen, oh, ein gutes Vorbild oder ein guter Einfluss auf mich, ja?
Echtheit,
absolut. Haben wir irgendwelche Illustrationen von solcher Rede von Paulus? Ständig. In den Briefen von Paulus ständig die Rede von Echtheit, Integrität, Aufrichtigkeit. Das ist ein absolutes Muss. Was noch?
Ich denke, einfach wenn man selber bedacht ist, geistlich zu wachsen, sich von Gott heiligen zu lassen, mehr und mehr, dass das einfach von nach außen in Sicht wird, dass man sozusagen dann transparent wird.
Ja, ja. Die Offenheit nach außen hin, dass ich auch wachsen will und nicht vollkommen bin, sondern noch im Prozess bin. Was noch? Ja.
Dass ich konsequent bin in den Entscheidungen, die ich getroffen habe.
Konsequenz in der Anwendung von der Wahrheit, die Gott mir geöffnet hat, das erkenne ich, das tue ich. Der Sohn von dem Mann, der mit mir heißt, Jeff, sein Sohn Zach, kam zum Glauben irgendwann mal Ende August. Jeff drehte sein Leben um im Juni durch die unglaubliche Gnade unseres Herrn. Und Zack, vorletzte Woche, hat ein Gespräch gehabt mit einem Geschäftsmann und fuhr weg. Und es fiel ihm ein, da habe ich unfreundlich geredet. Stoppt das Auto, dreht sich um, fährt zurück und entschuldigt sich. Ist 3-4 Monate alt im Glauben. Und ich kann euch sagen, ich kenne Leute, die 40 Jahre alt im Glauben sind, die nicht den Mut haben und Demut haben, wenn es ihnen einfällt, zurückzufahren, sich zu entschuldigen, wenn sie ein bisschen barsch waren bei jemandem in einem Geschäft. Das ist Integrität. Das haute mich um. Er wendet an ein biblisches Prinzip, das er kennt, er lernt es, oh, ich muss mich entschuldigen, fährt dann gleich zurück und tut das. In ganz wunderbarster im kindlichen Glauben und Vertrauen auf den Herrn. Und ich finde das ein Vorbild von dem, was wir hier besprechen. Diese Echtheit. Was steigert noch? Die Wirkung, die positive Wirkung unseres Zeugnisses.
Ich muss mich kennen, ich muss meine Schwächen.
Okay, das kommt zurück zu dieser Echtheit. Ich kenne mich. Ich stelle mich, das heißt, ich weiß, wer ich bin, und ich gehe nicht einfach rechthaberisch über die Grenzen hinaus, als ob ich alles könnte. Es ist nicht glaubwürdig, wenn ich alle Dinge annehme und dann einfach zusammenfalle unter der Last des ständigen Ja-Sagens, sondern ich muss lernen, auch hier Nein zu sagen. Ja. Disziplin im geistlichen Leben würde ich auch als ein Bestandteil sehen von der Echtheit, aber ich denke, es ist auch wichtig hier zu merken. Es fehlt ein Wesenspunkt von dem, was ich sehe, in Einfluss, und zwar Beziehungen. Wie will ich beeinflussen? Beziehungen. Ich muss Beziehungen aufbauen. Ich kann vorleben, ich kann meinen Weg, alles, was wir bisher sprachen, kann in einer Ecke geschehen, wo kein Mensch hinguckt. Einer, der Einfluss hat, hat Beziehungen mit Menschen und sucht gesunde Beziehungen mit Menschen.
Ich habe, vielleicht habe ich es.
Mein Vater war ein Mensch von Einfluss. Und das ist der Zeitungsartikel in der Woche seines Todes. Ich habe es verkleinert. Das war die ganze Seite vorne von der Zeitung. Und diese Schlagzeile oben steht: Eine Epoche kam zu Ende in Harrah, in dem Dorf, am Donnerstag. Und der ganze Artikel spricht von seinem Einfluss. Und er war derjenige, der zu mir gesagt hat, sprich mit den Leuten, sei freundlich mit den Leuten, geh mit den Leuten freundlich um, diene ihnen. Und er lehrte mich mit seinem Vorbild und auch mit seiner Rede, Beziehungen zu bauen, die einflussreich werden können. Frauen kamen mit den Säuglingen, die kamen, bekamen ein neues Kind und kamen dann ins Geschäft. Und er sagte, gib mir den kleinen Jungen mal her. Dann legte er ihn auf die Fleischwaage. Die meisten haben keine genaue Kinderwaage daheim gehabt. Und die Fleischwaage ist natürlich, geht bis, glaube ich, bis 15 oder 20 Kilo, 25 Kilo. Und fast alle Babys in der Gegend wurden gewogen auf dieser Fleischwaage von meinem Vater. Einfach eine Liebeszuwendung, ein Liebeserweis an die Leute, eine Freundlichkeit. Und dann hat er, angeguckt und so weiter. Und dann hat er immer Süßigkeiten in der Tasche gehabt. Und Leute kamen, Uncle Harold, you have a sweet for me. Und er hat immer was in der Tasche. Er wollte ständig Leuten dienen, ständig aufbauen, ständig Leute freundlich ansprechen. Und ich habe an seinem Vorbild unwahrscheinlich vieles gesehen, von dem, was es bedeutet, zu beeinflussen. Er wollte ständig positiv beeinflussen. Und ich denke, an diesem Punkt müssen wir sagen, Integrität, Hingabe an den Herrn, Leidenschaft für die Dinge, die wirklich ewig zählen und was auch immer wir da aufgeschrieben haben und dazu noch gute Beziehungsfähigkeiten. Meine Frage jetzt. Ich möchte dich bitten zu bewerten. Eine Skala von 1 bis 10. 1 ist krank und 10 ist am Wachsen. 1 ist krank, 10 ist am Wachsen. Was ist deine Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu bauen und wachsen zu sehen? Bist du, du musst keine Antwort geben, das für dich aufschreiben. Bist du schwach, sehr schwach, oder merkst du, es ist in deinem Leben wirklich zu einem Punkt gekommen, wo du merkst, ich wachse in meiner Fähigkeit, mit Menschen Kontakt aufzubauen und mit ihnen zu reden. Und jetzt möchte ich etwas wiederholen, was ich letztes Jahr gesagt habe, und es tut mir leid für die, die es letztes Jahr hörten, hoffentlich werdet ihr nicht langweilig. Aber wenn ich in den Gottesdienst komme, als Gast, kann man von der Gemeinde davon ausgehen, es ist ein Gast zu uns gekommen, der interessiert war, genug in unsere Gemeinde, dass er oder sie kam. Und die meisten Christen sprechen die Gäste nie an. Wie wollen wir überhaupt fernstehende Menschen draußen auf der Straße ansprechen, wenn wir gerade die nicht ansprechen, die zu uns als Gäste in unsere Gottesdiensträume kommen? Und da möchte ich sagen, da haben wir eine Menge zu lernen von dem, was es bedeutet, gesunde Beziehungen aufzubauen, neue Beziehungen aufzubauen mit anderen Menschen. In Stuttgart habe ich das ständig getan. Ich merkte, es waren Leute da und Leute aus der Gemeinde kamen, wollten eine Frage stellen. Tut mir leid, erst nachher. Und dann sprang ich, weil ich merkte, wenn ich das nicht tue, tut keiner das. Dann verschwinden die Leute, ohne dass jemand sie angesprochen hat. Man weiß nicht, wer sie sind, woher sie kamen, was ihre Bedürfnisse sind oder sonst was. Und vielleicht geben sie nicht all das preis beim ersten Mal. Aber wenn niemand sie anspricht, ist die Gefahr gleich null, dass sie zweimal kommen. Und so möchte ich sagen, jeder hier in diesem Raum soll sich daran messen, in meiner Gemeinde, wenn Fremde kommen, bin ich bereit, war ich bisher bereit, Fremde anzusprechen, war ich... War ich derjenige, der sprang und sah, aha, die ist neu oder der ist neu. Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind heute. Wir heißen Sie einfach herzlich willkommen. Wenn man das nicht tut, wenn man zuguckt, wie andere kommen und gehen, dann würde ich sagen, man liegt hier unten in der Skala und hat einiges zu lernen. Wenn wir Leute gibt, und ich spreche hier, Geschwister, nur von den Leuten, die zu uns in den Gottesdiensten kommen. Wie wollen wir es überhaupt machen bei ablehnenden, fernstehenden Menschen draußen in der Welt, wenn wir so unfreundlich sind in der Gemeinde? Und ich möchte uns einfach Mut machen an diesem Punkt, zu sagen, wenn wir zu lernen haben, dann lernen wir. Wenn Fremde da sind, einfach die Gewohnheit zu legen. Es ist teils meine Aufgabe, auf Fremde zuzugehen. kann mir nicht helfen. Ich bin in einer fremden Gemeinde und gehe auf die Leute zu und begrüße sie. Ich kann mir nicht, es ist so eine Gewohnheit meines Lebens geworden. Ich warte nicht, bis die Leute auf mich zukommen. Ich gehe auf sie zu und spreche mit ihnen. Und ich denke, wir können eine solche Gewohnheit zulegen, mit der Zeit, mit Gottes Hilfe. Und es muss nicht jeder sein, so wie mein Vater. Mein Vater war ein ganz besonders genialer Typ, der mit allen sprach. Und es nicht alle sind Onkel Ernie Klassen. Das sind besondere Typen. Berta Isselmann zum Beispiel. Wer kannte sie? Berta Isselmann. Wir haben sie einmal bei uns in der Gemeinde gehabt. Und also sie ist ein Originaltyp gewesen. Original. Aber nicht alle sind sie. Okay, akzeptiert. Aber werde echt so, wie du bist. Freundlich bei Menschen, die Jesus brauchen. Und das gilt auch für Leute, die eventuell neu zum Team kommen. Leiterschaft bedeutet, dass wir so denken. Jetzt wollen wir fliegen. Jesus Christus war der beste Teamleiter, der je gelebt hat. Hier sind einige seiner motivierenden Leiterschaftsqualitäten. A. Christus war der vollkommene Leiter und hatte eine persönliche Gesinnung der Identität und Mission als von Gott kommend. Und er hatte totales Vertrauen auf den Vater, Matthäus 3, 17 und so weiter. Ein Christus-ähnlicher Leiter ist zuversichtlich in seiner Position in Christus und frei von Eifersucht und von fleischlicher Konkurrenz. Teammitglieder sollen ihre persönliche Identität oder ihr persönliches Wohlbefinden nicht in ihrem Aussehen, in ihrer Leistung oder ihren Erfolgen oder ihrer Herkunft oder sonst was feststellen, sonst ist das tödlich für Teamarbeit. Das haben wir gestern schon beredet. Und ich möchte einfach an dieser Stelle ein paar Dinge überspringen, fast der ganze Seite 11, und euch bitten, das mal selber durchzunehmen. Überhaupt, ich habe das in der Mitte von Seite 11, die Stradivarius Geige, also dieses Beispiel habe ich am Montag schon benutzt. Paulus hat eine ausgewogene Einstellung zu sich gehabt in Epheser 3, 7 und 8. Er sagte, ich bin ein Diener des Evangeliums durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde durch sein Wirken. Aber ich bin weniger als die geringsten aller Heiligen. Und mir wurde diese Gnade gegeben. Das heißt, er wusste zugleich, ich bin unwürdig, aber trotzdem bin ich von Gott begnadet worden und trotzdem berufen. Auch der gleiche Gedankengang ist 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Nummer B oder Punkt B, Seite 12 in der Mitte. Der Leiter, Jesus, hat die Vision, das Ziel und hält diese Vision und das Ziel vor den Augen des Teams. Sein Reich, seine Wiederkunft. Es kann kaum überbetont werden, wie wichtig Vision ist für Teamleiter. Nun, diese Frage, was ist Vision? Wenn es wichtig ist, dann soll man wissen, was es ist. Ich halte es für sehr wichtig. Bewusst frage ich euch, was es ist. Wie die Zukunft gestaltet werden kann. Können wir ein paar biblische Illustrationen von Vision erwähnen? Biblische Gestalten, die Vision hatten. Ja?
Von Paulus die Vision, in die Gebiete zu gehen und auf keine das Evangelium verbreiten.
Gut. Eine klare Sicht, irgendwo hinzugehen, wo das Evangelium nicht verbreitet wurde.
Nehemia in Babylon, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen.
Absolut. Nehemia in Babylon, die Mauer wieder aufzubauen.
Paulus, in Palmatie, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.
Jawohl. In Korinth, wo der Herr ihm klar machte, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.
Das Land aus der Gefangenschaft.
Als Mose das Volk aus der Gefangenschaft führt. Bitte. Ja. Gut. Bitte? Josua vor der Eroberung Jerichos. Ich habe auch das gleiche Problem. Und ich denke auch an die Stelle in Hebräer 11, wo es heißt, sie schaute nach einer zukünftigen Stadt. Sie hatten eine höhere Vision als das Irdische und hielten Ausschau nach einer zukünftigen Stadt. Das heißt, Gott ließ ihnen was sehen. Eine Vision ist etwas, was man innerlich sieht. Ein Bild. Ein Leiter, der kein klares innerliches Bild hat von dem, wo er hingeht, ist was? Kein Leiter vielleicht, kein guter Leiter.
Ziellos,
orientierungslos. Da möchte ich eigentlich nicht unter der Leitung von solch einem Leiter sein, der nicht weiß, wohin er geht und warum er dahin geht. Denn mit Vision hängt auch Begründung für diese Vision, für diese klare Sicht und diese Ausrichtung zusammen. Und ein großes Problem, wir sprechen noch einmal von Gemeinden und Jugendkreisen, ein großes Problem ist, dass viele wissen, ihre Leiter haben kein klar definiertes Ziel, keine Mission und keine klare Ausrichtung. Und dann kommen sie, Däumchen drehen, mal sehen. Sie sind nicht erwartungsvollkommen, sondern es ist immer mal sehen, mal gucken, ein bisschen schräg und schief gucken. Vielleicht wird was geschehen. Wenn Sie wissen, die Leitung hat ein Ziel und weiß wohin und Sie sind begeistert auch von diesem Ziel, angesteckt von diesem Ziel, dann kommen Sie mit Leidenschaft und folgen mit. Und im Fall Jesu, man gibt das Leben dafür. Die Jünger Jesu haben ihr Leben geopfert für das Ziel, mit dem sie sich identifiziert haben, beziehungsweise mit dem Herrn, der diesem Ziel verfolgte, mit dem sie sich identifiziert haben. Das Leben war nicht zu kostbar, als dass es hingelegt werden könnte, dieses Ziel zu erreichen. Deswegen hat Jesus sie ständig inspiriert und motiviert. Ich habe hier das aufgeschrieben, das vor vielen, vielen Jahren gelesen, irgendwo in der Mitte von Seite 12. People follow a vision, not a program. Leute folgen einer Vision, nicht einem Programm. Und ich denke, der Satz hat mich damals, wo ich den Satz las, total umgehauen. Ich dachte, oh, wie treffend ist das? Nicht irgendwie nur Programm durchziehen, sondern eine Vision haben von dem, was Gott mit der Gemeinde, mit der Gruppe machen will. Und es kann sein, man muss immer wieder erneuern. Wenn man merkt, man hängt durch, dann kommt man und es kommt noch einmal zu einer Erneuerung des Zieles. C, Seite 12 unten. Christus demonstrierte komplette Herrschaft über sich selber, bevor er versuchte, andere zu leiten. Er verlangte von anderen nie, was er selber nicht tat. Selbstherrschaft oder Selbstkontrolle ist ein Teil des Fruchtes des Geistes und ist eigentlich lebensnotwendig von einem Leiter. Und ich denke, das dürfte eigentlich auf der Hand liegen. Wenn ich ein Leiter sein will wie Jesus, muss ich Selbstherrschaft ausüben. Wenn ich einfach alle Zügel reißen lasse und einfach mich gehen lasse, ist das nicht ansprechend bei Leuten. Und es ist nicht glaubwürdig und glaubhaft als Leiter, wenn man einfach eine Zügellosigkeit an den Tag legt. Zügellosigkeit mit Geld, mit der Zeit oder auch in vielen Bereichen, was wir auch schon gesagt haben. Also ich denke an manche Zügellosigkeit, was Versuchungen anbelangt. Auch geschlechtliche Versuchungen, wo manche Geschwister einfach keine Kontrolle gefunden haben. haben, keine Kontrolle gesucht haben. Jeder von uns kann mit Gottes Hilfe die Herrschaft über die Sünde erleben. Wir können. Und selbst wenn du sagst, ich kämpfe ungemein, preis den Herrn, kämpfe weiter. Aber du brauchst nicht alleine zu kämpfen einmal. Hol dir einen Rechenschaftsgebetspartner, der mitkämpft und mitstreitet, sodass du nicht alleine bist in deiner Not. Wir alle haben Nöte. Aber preis den Herrn, wir brauchen sie nicht alleine zu tragen. Seite 13d. Ein guter Leiter muss zuerst ein guter Nachfolger sein, der bereit ist, sich untertänig zu begeben unter die Leitung von ihm, von dem Bevorstehenden. Unter wem stand Christus? Dem Vater. Und wie war sein Gehorsam? Vorbildhaft. Alle von uns würden sagen, ich möchte lernen zu folgen, wie Jesus folgte. Illustration, wo das Wort Gehorsam von Jesus gebraucht wurde, bei seinem Dienst unter der Leitung des Vaters. Genau an den Vers dachte ich. Philipper 2, die Verse 5 bis 8, er wurde gehorsam bis zum Tode, ja, am Kreuzestod, starb er. Aus Gehorsam zum Vater. Tiefer ging es nicht. Und wenn Jesus gehorchen konnte, können wir lernen zu gehorchen. Unser Sohn, habe ich das schon erwähnt, bei der Militärakademie beim ersten Jahr, ich habe das glaube ich schon erwähnt, oder? Weil er ist unser ältester Sohn ist in diesem U-Boot gewesen und als Offizier in der Ausbildung 4 Jahre in der United States Naval Academy. Und sie bilden Offiziere aus. Im ersten Jahr hänseln sie sie bis, geht nicht mehr. Und sein Vorgesetzter in seiner Kompanie war Christ. Chris Williams. Und wo ich merkte, Ryan hing ganz durch in einer Woche, habe ich gedacht, ich rufe mal den Vorgesetzten mal an und frage, es war Oktober, so mitten im Semester, Herr Williams, wir sind auf Seite 16 bei dieser Frage der Motivation, vor allem der Ermutigung, der gegenseitigen Ermutigung geblieben. Und ich wurde gefragt in Bezug auf den Artikel von der Nonne, die ich erwähnt habe gestern. Und das habe ich im Computer. Das kann ich auch per E-Mail an jemanden schicken, der das dann hier ausdrucken kann. Ich habe eine E-Mail-Anschrift oder bekomme eine. Gib mir bitte eine E-Mail-Anschrift und das kann ich noch heute tun. Ich habe meinen Computer noch bei von Siebenthals und kann das herausholen und einfach als Block kopieren und dann überkopieren und dann losschicken. So habe ich es auch bekommen per E-Mail. Und dann ist es schnell da. Dann hat jeder das. Ich habe hier eine Frage. Das ist eine komische Frage. Habt ihr Hoffnung, dass man überhaupt gesundes biblisches Team erleben kann hier in Deutschland? Ja, gut. Warum habt ihr Hoffnung? Was gibt euch die Hoffnung, dass ihr es erleben könnt? Jawohl. Also die Autorität der Schrift steht absolut dahinter, dass wir es erleben können. Was noch? Gott ist der Gleiche, er kann uns helfen. Also wir dürfen ihm vertrauen. Also wir haben hier ein paar wunderbare Illustrationen von Eigenschaften von einem Team. Wenn nicht ganz, einige Eigenschaften, die sehr, sehr positiv waren, die genannt wurden. Ich möchte ermutigen,
solche Dinge erzählen zu lassen. Zurück zu dieser Schrift von der Nonne, wenn man positive Eigenschaften von allen Personen erzählt, in der, was weiß ich, Schulklasse, und das noch hängen bleibt bei einem für sein ganzes Leben und auch bei den anderen. Man merkt, wie wichtig es ist, dass diese Dinge verbinden. Wir tun viel zu wenig Verbindendes. Das Zusammenessen ist verbindend. Es klebt, wir bleiben zueinander. Denn wir haben viel miteinander Positives, Gesellschaftliches, Liebevolles erlebt. Und wenn wir Team erleben wollen, müssen solche Dinge ständig praktiziert werden, dass das nicht zu kurz kommt. Und dass das Zusammenbindende nicht einfach unter den Tisch fällt. Was auch für eine kleinere Teamgruppe gilt, gilt für die gesamte Gemeinde. Und ich denke, ich sagte vorhin am Anfang, eine Gemeinde ist ein Team. Nicht jedes Team ist eine Gemeinde, aber eine Gemeinde ist ein Team, eine zusammenwirkende Gruppe, die lernen kann, einander zu lieben und einander zu tragen und ertragen, so wie die Schrift das so deutlich sagt. Mir macht es ein bisschen zu schaffen, dass es so wenige Vorbilder gibt, von denen man wirklich sagen kann, ich kann die Hand hochheben und sagen, ich kenne gute Vorbilder. Und meine Ermutigung ist, dass man sich nicht irritieren lässt von den fehlenden Vorbildern, sondern dranbleibt, bis man es erlebt. Nun, wenn ich ein halb Dutzend Dinge beachten sollte und sagen wollte, ich wollte Team erleben und diese Dinge wären mir unentbehrlich, was denkst du, was wären diese halb Dutzend Dinge, die auf meinem Herzen sind in Bezug auf ein Team? Ich frage euch, ob ich in irgendeiner Weise kommuniziert habe, sodass ihr es verstanden habt.
Gebet.
Die geistliche Basis, Nummer 1, das Gebet. Gegenseitige Unterordnung, das, was wir vorhin angesprochen haben. Also eine Gesinnung, die zusammenführen kann und wird und muss automatisch, wenn wir diese gegenseitige Unterordnung haben. Jawohl.
Aufgabenteilung.
Also Vision, ohne Vision und Ausrichtung und eine klare Ausrichtung, da läuft alles in falsche Bahnen.
Liebe,
jawohl.
Vergebung.
Liebe, meines Erachtens, schließt ein, Vergebung, Liebe, geäußert in etlichen verschiedenen Formen, aber immer Liebe, auf jeden Fall.
Ermutigung,
gegenseitiges Zurufen von Ermutigung.
Positive Verstärker.
Integrität, Persönlichkeitsintegrität, dass ich wahrhaftig bin in dem, was ich tue, in dem, was ich lebe.
Transparenz.
Das sind mehr als 6. Das sind einige der wesentlichsten Dinge, sind jetzt hier genannt. Wenn man diese Dinge praktiziert, wir haben Kommunikation vergessen, eben genannt. Ohne Kommunikation, mit der Zeit zerfällt alles. Denn ein Team muss kommunizieren und das muss sehr positiv gemacht werden. Folgendes habe ich gelernt von meinem Mentor Pastor. In der Gemeinde, jeden Sonntag, hat er das Gemeindeblatt formuliert. Ich weiß es nicht, ob er es jede Woche getippt hat, aber er hat es formuliert. Und er hat es mit folgendem Gedanken formuliert. Hier geht es sich um eine Familie. Die Gemeinde ist eine Familie. Wenn die zwei heiraten oder sich verloben, sollen alle das wissen. Wenn für die gebetet werden kann, weil sie verreisen, dann sollen alle das wissen. Und so war das Gemeindeblatt Woche für Woche ein wunderbares, positives Abenteuer von Informationen über die Familie. Und es war herrlich zu sehen, wie die Leute kamen, schnappten sofort das wöchentliche Bekanntmachungsblatt und verkrochen irgendwo in der Ecke und haben
schnell gelesen, um zu sehen, was ist in dieser Woche in unserer Gemeinde passiert, was wir noch nicht gewusst haben. Nichts war Tratsch, nichts war irgendwelche üble Nachrede oder sonst was. Alles positiv, erhebend, einfach Nachrichten, Informationen über die Gemeinde. Es ist verheerend zu merken, wie schnell die Sache verlaufen kann, ins Sand verlaufen kann, wenn man keine Information gibt, die verbindet. Gerade das Beispiel von dem gemeinsamen Essen möchte ich hier anwenden. Es hat verbunden wegen des Austausches. Man lernte sich kennen und es war ein Austausch. Dieses Blatt, dieses Informationsblatt lässt Austausch passieren. Für ein größeres Team kann man nicht ständig miteinander essen. Man muss einen anderen Weg finden, um Kommunikation zu machen, sodass ein Teamherz gebildet werden kann. Das hat die Industrie nur zu gut gelernt. Kennt ihr die Geschäftskette in den USA, Walmart? Walmart ist ein, man kann es hassen und lieben zugleich, ist mir egal. Aber Walmart, die Führenden von Walmart haben etwas gelernt. Sie bilden ein Team. Und jeden Morgen, wenn ich auf 7 Uhr morgens zu uns in Walmart gehe oder 7:30, irgendwann mal haben sie ihr Mitarbeitertreff dort im Flur, im Foyer oder da im Eingangsbereich. Und sie treffen sich und das ist teambildend. Und neuerdings war ich im Walmart-Geschäft, es war auch vormittags, glaube ich, so um 8:30, 9:30 und da spielt Walmart Radio und kommt über die Lautsprecher Meldungen von anderen Walmart-Geschäften überall in den Staaten, Meldungen, wie denen es geht und was sie erlebt haben, um eben ein Teamgesinnung zu bilden. Es ist Information, die gegeben wird an die Mitarbeiter, damit sie wissen, sie gehören zu einem Team. Wie gesagt, du kannst Walmart hassen von mir aus, ist egal. Das bleibt dahingestellt. Sie haben gelernt und praktizieren, was es bedeutet, durch Kommunikation ein Team zu bilden. Wenn wir in der Gemeinde sagen, oh nein, wir wollen das nicht sagen und wir können das nicht sagen und wir können das nicht sagen und mit der Zeit verlieren wir die Schau für das Positive. Ich rufe meine Frau an diese Tage. Ja, heute habe ich mit unserem Sohn gesprochen, sagte sie, mit Ryan und denen. Was tun wir als Ehepaar? Wir sprechen über die Kinder und wie es denen geht. Weitere Informationen, sodass ich beteiligt bin. Ich bin abseits, ich bin beteiligt dann am Familienleben, obwohl ich ganz fern bin. Durch Informationen. Unser Sohn war in Deutschland 4 Monate lang. Wir hatten E-Mail. E-Mail ist fantastisch. E-Mail hilft, es ist auch manchmal lästig. Gestern habe ich 70 Briefe bekommen. Aber nun, das bleibt dahingestellt. Wenn das 70 sind. Ich habe eine Woche lang das nicht anpeilen können. Aber wir haben Austausch gehabt von Tag zu Tag, was sie taten und spürten, wie nahe wir waren in unserer Gemeinde. Viele von uns haben E-Mail und vieles tun wir in unserer Gemeinde, obwohl wir am gleichen Ort wohnen, tun wir mit E-Mail. Damit der Austausch rege bleibt. Jemand hat ein Gebetsanliegen, das kommt gleich per E-Mail an alle, sodass alle mitbeten können dafür. Und ich rege an, einfach Kommunikationsmöglichkeiten, damit man einfach nicht auf den Händen sitzt und denkt, wie bilde ich dann Team? Team wird gebildet, indem Beziehungen stehen. Zu dem Bild des Essens, gemeinsamen Essens, wunderbar. Aber dann, wenn es größer wird und noch größer, muss man Ideen finden, um Informationsfluss zu ermöglichen, dass Leute wissen, ich gehöre zu etwas. Und ich bin froh, dass ich zu etwas gehören kann, wo ich geliebt werde und getragen werde und geachtet werde und so weiter. Und deswegen ermutige ich das in der Art und Weise, wie es in der Situation, wo du bist, gerecht ist. nicht irgendwas Kitschiges von außen, sondern gerecht ist für die Situation, sodass die Geschwister Freude haben an der Information. Wir sprachen gestern von dem Beheben von Kommunikationsproblemen. Es steht ja hier auch Konfliktlösung, Seite 17. Und ich denke, ich überlasse mehr Reden über Konfliktlösung für andere Zusammenhänge, denn ich denke, es gibt viel darüber, warum Konfliktlösung so schwierig ist. Oder habt ihr genügend hier an der Schule über Konfliktlösung gesprochen? Wo ist die größte Not in der Erkenntnis der biblischen Wege in Konfliktlösung? Nach eurem Dafürhalten, das wäre auf Seite 17 und 18. Wo wäre nach deinem Dafürhalten die größte Not, die du siehst in dem, was du zu wissen brauchst über Konfliktlösung? Wie viele sehen ein ähnliches Problem? Das ist sehr deutlich beschrieben. Wie viele sehen in deinem Bekanntenkreis ein ähnliches Problem? Das, okay, hier einige. Ja, gute Hälfte. Wie durchbricht man das? Einfach Palaver entsteht, ohne dass Durchbruch kommt. Wie durchbricht man das? Gebet. Beginne mit Gott, auf jeden Fall. Zweitens, was noch?
Das eigene Vorbild, also offen sein.
Man muss selber, glaube ich, mit Vorbild voran. Und das wird bedeuten, vielleicht am Anfang, dass du etwas unbeliebt, dich unbeliebt machen könntest, indem du ein offenes Wort sprichst. Na, nun, wo ich die Gefahr dann sehe, wenn endlich mal mit offenen Worten gesprochen wird, häufig werden diese Worte zu heftig. Ich bin ganz für Offenheit, aber nie für Verletzung. Und ich denke, die Offenheit zu wahren, so dass man wirklich offen spricht, ohne dass man schreit, ohne dass man den anderen abtut, absägt, herabmäht, oder erniedrigt öffentlich oder so, ist äußerst wichtig. Aber man muss die Sache beim Namen nennen. Ich dachte, es würde auch irgendwo anders hinauslaufen, dass auch so viel hinten herum Gerede geschieht. Das ist auch ein Bestandteil von so viel negativer, kaputtmachender Kommunikation. Wie behebt man das in der Gemeinde, dass man so viel schädliche Kommunikation in der Gemeinde hat, die, bevor man das neue Positive beginnen kann, ist es schon abgemäht worden von etlichen negativen Rednern, die das kaputt machen. Wie stoppt man das?
Das ist jetzt vielleicht mehr auf zwischenmenschlicher Ebene, aber ich habe einen Vorschlag mal gehört, den ich super gut fand, allerdings noch nicht dazu gekommen, ihn selber zu verwirklichen. Und zwar, dass in der Gemeinde gesagt worden ist, sobald jemand kommt zu einem und will über einen anderen reden, fragt man als erstes, mit demjenigen schon darüber geredet hat, wenn nicht, wird nicht darüber geredet, sondern er erst mit demjenigen reden. Und ich meine, das ist eine knallharte Regelung, aber ich glaube, da passiert nicht viel Western und wie auch immer. Das auf zwischenmenschlicher Ebene und dann vielleicht auch auf was Projekte betrifft oder so.
Ja. Also sehr, sehr gut. Wir haben einen in der Gemeinde gehabt, der ist nicht mehr da, umgezogen in einen anderen Dienst. Ich war beteiligt an einem Gespräch an einem Mittwochmorgen um 6:30. Und da sagte er plötzlich, Kurt sagte plötzlich, ich denke, Brüder, das, was ihr jetzt miteinander besprecht, gehört mir nicht. Ich bitte euch, das zu stoppen. Erstmals war ich beschämt, dass ich das nicht gesehen hatte. Und zweitens war ich sehr überführt von seiner Korrektheit. So unwahrscheinlich starke Korrektheit. Und ich kann sagen, wenn man anfängt, so konsequent zu sein und zu sagen, die Information, die jetzt irgendwo hier ist, gehört mir nicht. Ich bitte, dass dieses Gespräch gestoppt wird in meinem Beisein und ich muss losgehen. Denn ich darf das nicht hören. Das würde natürlich sehr viel ändern an der Sache. Aber wie du sagst, einmal Mut haben, das zu tun, das bedeutet viel. Und wenn man der Redner ist, dann auch zu bitten um Weisheit, was, wann, wem gesagt werden darf in der Rede. Dass hier nicht ständig die alte Gerüchteküche die gemacht und ich weiß es nicht, wie es hier an der Schule ist. Ich wohne ja nicht hier. Und glücklicherweise hat mir diese Tage niemand was Negatives gesagt. Also gehe ich vom Positivsten aus. Darf ich? Schön, preis den Herrn. Also ich hoffe, dass man vom Positivsten hier ausgehen kann. Hier übt man auch Gewohnheiten für die Zukunft im Dienst. Und ich denke, hier ist ein wichtiger Übungsplatz, gerade an der Schule, wo man auch so eng miteinander zusammenlebt und zusammenarbeitet. Ein wichtiger Übungsplatz, den der Herr uns gegeben hat, was die Kommunikation anbelangt. Ich habe vergessen, das mal aufzuschreiben. Ich bin so vergesslich. In Bezug auf diese Sache mit Operation Barnabas, die Unterlagen, die hole ich und die lasse ich euch dann zukommen in Bezug auf das Team. Mir liegt es sehr viel auf dem Herzen, weil ich merke, viele haben eine Schüchternheit, was Kommunikation anbelangt, nicht alle, glücklicherweise, aber viele haben eine Zurückgezogenheit. Vielleicht nicht Schüchternheit, aber man ist eher zurückgezogen. Und wenn Mitteilung notwendig ist und man eher zurückhaltend bleibt, kann auch das nicht entstehen an Kommunikation, was notwendig ist. Aber ich denke, in dieser Konfliktlösung, das bedarf sehr viel Gebet, eine genaue Kenntnis der Schrift, was sagt die Schrift, und zu sagen, Herr, hilf mir, der Schrift zu folgen, egal was es kostet. Oder ohne dass die Person angegriffen wird und deswegen auch sich so fühlt als angegriffen. Also das ist auch meine Beobachtung, dass eine Sache, der Turm, den halte ich für zu hoch und dann plötzlich ist die Person angegriffen, die den Turm gemacht hat, anstatt es einfach bei der Sache zu belassen. Bestimmt. Zusammen, Dinge zusammenwerfen und sie dann nicht so differenzieren, sodass dann ständig Verletzungen an den Tag gelegt werden. Auch die Bereitschaft hier zu vergeben. Nun, ich denke, wir haben auch in der Situation mit Paulus und Barnabas leider die große Not, dass sie eine große Auseinandersetzung hatten. Und ich habe das auch hier erwähnt in dem Text, Seite 18, die Auseinandersetzung war so scharf, dass sie auseinandergingen und dann tatsächlich später zusammenkamen, sodass es eine Versöhnung stattgefunden hat. Preist den Herrn.
Aber ich denke, wir müssen lernen, so Konflikt zu führen, dass es nicht zu einem ständigen Bruch kommt. Gut, man sagt leicht, vielleicht, ach, es waren dann zwei Missionsteams, preis den Herrn. Nun, was stört euch in der biblischen Aussage über diesen Zwischenfall zwischen Paulus und Barnabas? Welche Dinge stören euch? Ja, bei dem Bericht in der Schrift. Was?
Es steht da, dass es eine Erbitterung gab.
Ja, es spricht von einer scharfen oder von einer starken, erbitterten Auseinandersetzung. Ja.
Diese Dickköpfigkeit von Paulus, dass er dem Markus keine Chance gibt.
Also Dickköpfigkeit. Andererseits könnte man sagen, Barnabas war auch dickköpfig. Denn er wollte ihm eine Chance. Beide blieben auf ihrer Position dickköpfig und trennten dann Wege. Menschlich gesprochen wünschte ich, der Text wäre nicht in der Schrift, menschlich gesprochen. Gott in seiner Weisheit wusste, wir brauchen eigentlich zu wissen, dass es von solchen Gottesmännern leider auch, wo es so menschelt, solche Probleme gab. Und wir brauchen das Vorbild solcher Probleme, damit wir auch von ihnen lernen. Das ist das Wunderbare an der Bibel. Sie ist so knalloffen und ehrlich über die menschlichen Probleme. Versucht sie nicht zu beschönigen, sondern stellt sie dar, sodass wir es von ihnen lernen können. Aber mir ist es ein Problem, dass der Konflikt so stark, so intensiv war. Das wird kommen. Es wird kommen zwischen dir und deinem besten Freund im Dienst. Es wird kommen zwischen dir und dem, den du vielleicht 3 Jahre lang angeleitet hast und wo du meintest, das ist die tiefste Freundschaft überhaupt. Und dann wird ein Bruch kommen. Rainer Ehmann übernahm die Leitung in Stuttgart nach mir und wir sprachen von Konflikt und ich erzählte ihm, ich sagte, ja, Konflikt, das wird kommen. Stell dir mal vor, es wäre ein Konflikt zwischen dir und sowieso. Er sagt, ach, Roger, das wird nicht kommen. Er hat diese Worte geschluckt. Gerade zwischen ihm und dem Bruder, den wir genannt haben, kam ein massiver Konflikt. Und die Wege sind getrennt. Und gerade da, wo er gesagt hat, nein, das wird nie kommen. Niemand, beide von uns, ich habe das nur so verscherzt gesagt, beide von uns haben das nur so in den Raum gestellt, als, ja, schau mal, es könnte Konflikt kommen. Ich sagte, aber mit dem nie. Gerade mit solchen, wo du es dir nicht vorstellen kannst, kommen oft solche Konflikte. Und es bedeutet, Herr, hilf mir, eine untertänige Gesinnung zu haben, sodass ich nicht zu der Verschärfung des Problems beitrage, sondern zu der Lösung des Problems beitragen kann. Nun, auf Seite 19 steht auch da, ein biblisches Team wird erneuert, bekräftigt durch Untertänigkeit dem Geist des Herrn. Und wir sind wieder zurück bei der Frage des Gebets, der Praxis, der Hingabe an den Herrn im Gebet. Einfach, Herr, bekräftige du unser Team, dass du davon Freude hast und du davon die Ehre bekommst. Ich kann nur ermutigen, ständig neu zu bitten um die Weisheit, die nicht von unten, sondern nur von oben kommt. Herr, führe uns immer wieder neu zusammen. Es ist nicht unbedingt die Priorisierung der 3 Dinge, die mir so groß sind, aber die möchte ich hier kurz mal nennen. Ein Team hat eine klare Ausrichtung, sie gehen in die gleiche Richtung. Ein Team besteht aus Menschen, die in engen Beziehungen, in enger Beziehung oder in engen Beziehungen zueinander leben. Und ein Team hat eine gesunde, visionäre, geistliche Leitung. Und ich denke, mindestens diese drei Komponenten gehören zu einem Team. Eigentlich möchte ich diese ganzen Notizen, sie sind mir noch zu kompliziert. Ich möchte sie noch vereinfachen und ich denke, diese drei Dinge sind eher die Vereinfachung davon. Denn das sind unentbehrliche Bestandteile eines Teams. Wenn man von Team spricht, das ist absolut unentbehrlich. Es gibt andere Dinge, über die man vielleicht diskutieren könnte, aber über diese drei nicht. Und ich denke, die Leitung arbeitet zusammen mit den anderen, damit die Richtung stimmt und arbeitet ständig, dass die Beziehungen in Ordnung bleiben. Ich habe auch so viele Artikel. Ich weiß es nicht, ob ich das hier habe. Da ist ein Artikel von Chuck Swindoll. Der Name ist euch bekannt. Ja, Chuck Swindoll. Über Teamarbeit. Und er hat von einem Team gesprochen. Einfach aus Illustration. Und übrigens, wenn ich das jetzt erwähne, das bleibt einfach dahingestellt, ob du für dieses Team bist oder nicht. Bleibt es dahingestellt. Er stand da in der Predigt in Kalifornien in seiner Gemeinde und in der Woche darauf schrieb er diesen Aufsatz. Ich weiß es nicht, wie ich den Aufsatz bekam. Das ist bestimmt mindestens 15 Jahre alt. 10, 15 Jahre alt. Aber er sagte, es war ein Artikel über Teamarbeit und er sagte, als Illustration von einem gesunden Team möchte ich einfach das Billy Graham Team nennen. Er sagte, mir kommt es vor, als wären sie fast immer zusammen, als wären sie miteinander aufgewachsen. Billy Graham ist über 80, George Beverly Shea singt noch. Und alle arbeiten die ganzen Jahre zusammen. Die Integrität in diesem Team, die zwischenmenschliche Achtung, die sie füreinander haben und wie sie das ausleben. Und das Zeugnis nach außen hin, sagt er in diesem Artikel, macht man einfach dankbar, dass sie über so viele Jahrzehnte dem Herrn in Treue gedient haben, gemeinsam. Und gerade diese Worte von Chuck Swindoll haben mich sehr ermutigt. Es gibt solche Teams, wo Leute über mehrere Jahrzehnte miteinander dem Herrn dienen. Jetzt im Fall von Billy Graham gut vier plus Jahrzehnte mit diesen gleichen Leuten zusammen. Und Gott segnet und segnet und segnet. Und dabei will ich nicht sagen, ich heiße alles, was er tut oder getan hat, für richtig. Das ist nicht das, was ich sage, sondern, dass sie versucht haben, zusammen zu bleiben und weiterhin das Evangelium ständig zu verkündigen. Wenn du ein Team bildest, gib große Mühe, dass in der Leiterschaft, in den Beziehungen, auch in der Richtung, in der Ausrichtung, es ständig auf dem Besten bleibt, was du nur tun kannst. Egal wo du bist in dem Team. Ich bin ein Glied davon, ich trage dazu bei, dass wir das beste Team haben, was nur möglich ist zu haben. Denn so viel steht auf dem Spiel, wenn es kaputt geht. Stellt euch das mal vor. Billy Graham würde in Unmoral fallen. Stellt euch das mal vor, sein Gesangsleiter Cliff Barrows wäre in Sünde gefallen. Vor 10 Jahren durfte ich ihn kennenlernen, gerade zu der Zeit, wo seine Frau Krebs hatte. Und wie er geweint hatte und wie er gerungen hatte um die Not seiner Frau, sah ich, er ist ein echter Mensch, nicht eine Maschine.
sondern ein echter Mensch mit tiefen Bedürfnissen. Genauso wie wir. Ich preise den Herrn, dass es Vorbilder gibt von so einem Team und kann nur ermutigen, dass wir sagen, Herr, hilf, dass wenn ich in einem Team bin, wir das auch so positiv erleben wie nur möglich. Darf ich bitten, dass einige mit uns laut beten zum Schluss und das einfach vom Herrn erbitten, dass er uns hilft in den nächsten 5 Minuten und so.
Herr, ich danke dir, dass du uns in Teams zusammenstellen möchtest, damit wir effektiv für dich arbeiten können. Und ich danke dir, dass du uns das anvertraust. Ich danke dir auch, dass du einige von uns zu Leitern machst und ihnen diese verantwortungsvolle Aufgabe anvertraust. Vater, wir haben häufig so viele Negativbeispiele von Teams, die früher oder später auseinanderfallen oder in Streitigkeiten sich verstricken. Und wir wollen dich jetzt schon bitten, Herr, dass du uns das wirklich ganz tief in unser Herz verankerst, dass wir darum bemüht sind und wirklich alles dran setzen, dieses Team zu einer Einheit zusammenzuschweißen. Und dass wir dich in allem bei dir anfragen und dich bitten um Hilfe. Dass wir dich als Ratgeber immer als Ersten fragen. Vater, wir brauchen dich und ich danke dir, dass wir dich haben, dass wir da nicht alleine auf uns gestellt sind.
Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns ganz neu eine Freude ins Herz schenkst und in uns erwächst. Für die biblische Zusammenarbeit. In einer Weise, wie du das, Herr Jesus, mit deinen Jüngern gemacht hast, wie das der Apostel Paulus mit so vielen Mitarbeitern getan hat. Bis an die 30 Mitarbeiter, die wir in der Bibel sehen, die er im Team bei sich geführt hat, angeleitet hat. Vater im Himmel, wir sehen so viele Vorbilder und Beispiele in der Schrift. Und wir wollen von deinem heiligen Wort lernen und wir wollen es anwenden. Wir wollen gegen den
falschen Wind und den Strom der Welt kämpfen, auch gegen alte negative Gewohnheiten in deiner Gemeinde kämpfen, ankämpfen, ankommen mit deiner Hilfe und deiner Kraft. Dass du was Neues schaffst, einen Durchbruch durch Gebet und durch deine Hilfe. Vater, wir wollen, dass du die Ehre hast. Nicht, dass Menschen im Mittelpunkt in einem Team stehen, sondern du. Wir wollen, dass du uns prägst, dass du uns änderst und du uns bitte, Herr, auch gebrauchst. Wir bitten dich gerade in diesem Moment für Teams, die wirklich in großer Not sind. Segne sie. Hilf ihnen aus den Problemen heraus oder durch die Probleme durchzukommen mit deiner Hilfe, mit deinem Beistand, durch den Geist, damit sie dich verherrlichen in allem. Vater, mit Dankbarkeit befehle ich dir meine lieben Geschwister an. Danke für diese kostbaren Stunden zusammen, für all die Gebetserhörungen, die wir erlebt haben, für deine Gegenwart mit uns. Segne einen jeden Einzelnen, eine jede Einzelne von dieser Gruppe, da, wo du sie oder ihn hingestellt hast. Jetzt gerade und auch bitte leite wunderbar für die Zukunft. Wir rechnen mit deinem Segen, wir rechnen, Herr, mit deinem erwecklichen Heiligungswirken. Segne, Herr, deine Gemeinde hier in Deutschland, in Europa. Es ist, Herr, eine späte Stunde auf deine Uhr, wenn wir sie richtig lesen. Und wir bitten dich, dass die Gemeinde dementsprechend lebt, brennend für dich, brennend für deine Sache. Hilf, dass wir nicht schlafen in der wichtigsten Stunde, in die du uns jetzt hineingestellt hast. Danke dafür. Anbetung, Lob, Ehre und Preis sei dir. In dem Namen Jesu. Dankeschön.